Optimisten sind. Für alle, die im Herzen für immer bleiben wie ein Kind. Für alle Spinner-Träumer, die es doch viel zu selten gibt. Und ganz besonders auch für dich ist dieses Lied. Daumen hoch für das Leben, Daumen hoch für die Lust. Lass uns heute noch was erleben, das wird ein Fest für uns. Daumen hoch für die Liebe, Daumen hoch für das Glück, dass wir euch zusammen haben. Halt es fest für uns, fest für uns, fest für uns. Und diesen Augenblick. Die immer voller Hoffnung sind. Für die, die Freiheit lieben, so wie ein Vogel im Wind. Für alle, die dran glauben, dass die Liebe immer siegt. Und ganz besonders auch für dich ist dieses Lied. Daumen hoch für das Leben, Daumen hoch. Lass uns heute noch was erleben, das wird ein Fest für uns. Daumen hoch für die Liebe, Daumen hoch für das Glück, dass wir euch zusammen haben. Halt es fest für uns, fest für uns, fest für uns. Und diesen Augenblick.
Hallo und guten Abend in diesem Monat des Frühlingsanfangs 2017. Ja, am 20. März ist Frühlingsanfang und wir können schon mal langsam den Osterschmuck hervorholen. Aber zunächst muss ich mich erst einmal für die ausgefallene Sendung im Februar entschuldigen. Wir stecken halt nicht immer so drin und hin und wieder packt uns auch mal eine Krankheit. Nach all den Rückblicken auf das vergangene Jahr wagen wir mal einen Vorausblick auf das Jahr 2017. Wie wir hörten, soll in diesem Jahr in Danzig, der Heimat vieler aus den historischen deutschen Ostgebieten Vertriebenen, heute polnisch Gdansk, ein Memlingjahr begangen werden. Ein Memlingjahr? Wer oder wie oder was ist das denn? Da kann es sich doch nur um den deutschen Maler Hans Memling handeln, der niederländischen Schule angehörte. Hans Memling, circa 1440 in Seligenstadt bei Mainz geboren und 1494 in Brügge gestorben, ist der Schöpfer des berühmten Triptychons »Das jüngste Gericht«. Über die Eltern und den frühen Lebensweg Memlings ist wenig bekannt. Zuerst wird er 1465 mit dem Erwerb des Bürgerrechts urkundlich in Brügge erwähnt. In seinem Viertel von Brügge lebten damals vor allem Maler und Miniaturisten. Im frühen 16. Jahrhundert wurde in seinem Geburtsort Seligenstadt noch Messen für ihn gelesen. Dann geriet er vorerst in Vergessenheit.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Um den Stil des Malers Hans Memling zu beschreiben, führt uns sein Schaffen in die Renaissance-Malerei des 15. Jahrhunderts. Es ist natürlich schwierig, am Radio ein Bild zu beschreiben. Versuchen wir es einmal, machen Sie die Augen zu und geben Sie sich ganz der Stimmung der Renaissance hin. Auf der Mitteltafel des Triptychons sieht man Jesus als Weltenrichter sitzend auf einem Regenbogen. Lilie und Schwert befinden sich links und rechts seines Mundes und bezeichnen die Seiten der Erlösten und der Verdammten. Auf seiner rechten Seite kniet Maria, an seiner linken Seite Johannes der Täufer, mit einem rot gefütterten schwarzen Mantel über seinem Fellgewand. Im Halbkreis sind 12 Apostel angeordnet. Unter Jesus der Erzengel Michael, gewappnet mit einem Harnisch als Seelenwäger, der die Waage hält. Das Schicksal der Verdammten ist auf der rechten Tafel dargestellt. Von Teufeln ergriffen, werden sie in die Hölle gezogen. Auf der linken Seite ist die Aufnahme der Glückseligen ins Paradies zu sehen.
Sie werden von Petrus begrüßt und anschließend neu eingekleidet.
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle runter, da, da. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen, so wie wir heute. Sollen tanzen, auch auf Gräben. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Das Einzige, was zählt.
Und zum Schluss noch die Rückseiten der beiden Flügel des Triptychons. Hier ist der Erzengel Michael beim Kampf gegen einen am Boden liegenden Lindwurm, Symbol für den Teufel, zu sehen. Weiter eine gekrönte Madonna mit dem Jesusknaben. Beide Figuren stehen auf Podesten. In der unteren Zone der beiden Seitenflügel ist das schwarz und rot gekleidete Stifterpaar, Vertreter des Bankhauses der Medici in Brügge, dargestellt. Dem Vortrag und der Beschreibung des Triptychons konnten wir Georgios Paroglou lauschen, dem Assistenten der Kulturreferentin des Westpreußischen Landesmuseums Magdalena Oxford. Hören wir einmal Georgios Paroglou zu.
Um die Gestalt Michaels herum steigen Tote aus ihren Gräbern, um sich auch dem Seelenwiegen zu unterziehen. Dessen als Pfauenfedern endende Flügel sind besonders hervorzuheben, da sie durch den V-Bezug zum mythologischen Phönix herstellen, der wiederum symbolisch für die Auferstehung und das ewige Leben stehen soll. Außerdem verdienen die Spiegelungen auf dem Brustpanzer des Erzengels sowie jenen auf der Erdkugel besondere Aufmerksamkeit. Hier zeigt sich Memlings Virtuosität der perspektivischen Verzerrung und es wird auch deutlich, in welchem Maß er sich mit den Gesetzen der Optik auseinandergesetzt hat. Wie Sie hier sehen, die ganze Szene auf dem Brustpanzer gespiegelt dargestellt in klein.
Georgios geht auf den Mittelteil des Triptychons ein.
Im Mittelgiebel des Portals ist die thronende Gestalt des gekrönten Christus zu erkennen. Zu seinen Füßen das Lamm Gottes, um ihn herum sind die Symbole der vier Evangelisten angeordnet. Also hier sind die Symbole der vier Evangelisten. Auf dem Dach des Turmes und auf den Pfeilern befinden sich weitere Engel, die mit einem Konzert die Gläubigen im Paradies willkommen heißen. Das Gotteslamm in Tympanon spielt auf die Offenbarung des Johannes nochmal an, den Beginn des jüngsten Gerichts und somit erneut auch auf die Thematik. Betrachtet man das Danziger Weltgericht dann erneut im Ganzen, so wird schnell die Kompositionsweise Memlings deutlich. Mit dieser möchte ich die Bildanalyse abschließen. Zuletzt möchte ich aber auch nochmal auf die Anordnung der Figuren zu sprechen kommen. Diese sind sozusagen ellipsenförmig zu einer über das gesamte Altarbild sich erstreckenden Girlande vereinigt, die ihren Scheitelpunkt unter der Figur des Erzengels findet. Dieser markiert zusammen mit der Christusfigur die Mittelachse des Bildes und lässt sie somit als Hauptakteure des jüngsten Gerichts werden.
Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen. Ey, sogar grau kannst du gut tragen. Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich wunderbar verlieren. Und was immer ich grad suche, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich frag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Wie du und ich nachts allein im Neonlicht, manchmal tanze ich mit dir. Tu nicht so, ich kenn dich in- und auswendig. Und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise. Mal müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich trag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Da, da,
das Spannende an diesem Kunstschatz in Danzig ist zudem seine Geschichte, der Weg nach Danzig. Das Triptychon wurde um 1467 in der Michaelskapelle der Badia Fiesola, die von den Medici in Fiesolo gestiftet worden war, von Angelo di Jacopo Tani, 1415 bis 1482, in Brügge in Auftrag gegeben. Tani war von 1455 bis 1460 Geschäftsführer der Medici-Bank in Brügge. Das Schiff, mit dem das Bild im Jahr 1473 nach Florenz gebracht werden sollte, wurde jedoch kurz darauf, nach dem Auslaufen von der Peter von Danzig, einem Schiff der Hanse, gekapert. Ein Teil der Prise, darunter auch das Gemälde, wurde nach Danzig gebracht. Es wurde von Reinhold Niederhoff, dem damaligen Bürgermeister von Danzig, der Marienkirche geschenkt, wenngleich sich der rechtmäßige florentinische Eigentümer Tommaso Portinari um Rückgabe gebeten hatte. Trotz Intervention Karls des Kühnen, des damaligen Herzogs von Burgund, behielt man die Beute in Danzig. Allerdings leistete die Stadt Brügge eine Schadenersatzzahlung an Tommasi Portinari. Das jüngste Gericht hängt heute im Nationalmuseum von Danzig-Gdansk.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt und weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, Wolken los und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft. Weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst. Es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst. Oh, es ist schon okay, es tut gleichmäßig weh. Es ist Sonnenzeit, Plan oder Geleit. Der Mensch ist Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst. Oh, weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst.
Sie waren schon lange nicht mehr im Kino. Dabei lief doch gerade vor einigen Wochen ein bewegender Film im Cinema vor unserer Haustür, und zwar der Dokumentarfilm »Wir sind Juden aus Breslau«. Der fast zweistündige Film der Berliner Filmemacher Karin Karper und Dirk Sussies war Anfang November vergangenen Jahres in Breslau, Wroclaw, im Rahmen des Programms als Kulturhauptstadt Europas 2016 uraufgeführt worden. Im Film treten 14 Zeitzeugen auf, darunter der zwischenzeitlich verstorbene Historiker Fritz Stern, der 1938 mit seiner Familie in die USA geflüchtet war. Weitere bekannte Namen von Protagonisten sind Esther Adler, Anita Lasker-Wallfisch, die als Mitglied der Mädchenlagerkapelle der Vernichtung in Auschwitz entging, ihre Schwester Renate Lasker-Habrecht, Walter Lacœur, Günter Levy, David Thoren und weitere Zeitzeugen. Im Film sieht man Bilder aus dem alten Breslau, dem neuen Wroclaw. Die Überlebenden des Holocaust berichten aus ihrer Kinder-, Schul- und Erwachsenenzeit von Verhaftung, Drangsalierung, Gefängnis, KZ und Todesnähe. Sie erzählen vom Glück der Flucht, Auswanderung, Ankommen im neuen Leben. Sie berichten weitgehend sachlich, ohne Hass, fast emotionslos, klar, mit deutlicher Stimme.
Gut, jüdische Gemeinde hatte ich nicht wenig zu tun. Es war die drittgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland nach Berlin und Frankfurt. Meine Eltern gehörten der neuen Synagoge an, der liberalen Synagoge, wo ich auch mit 13 Jahren Bar Mitzwa wurde, also die jüdische Konfirmation. Meine Schwester und ich wurden bei Geburt getauft. Meine Eltern waren getauft, christlich. Und ob ich vor dem 30. Januar 1933 über meine jüdische Herkunft was wusste, ich war 6 Jahre alt, ich glaube eher nicht.
Meine Mutter war eine fromme Frau. Wir führten einen koscheren Haushalt zu Hause, ein besonderes Geschirr, milchig und fleischig, während mein Vater nicht religiös war.
We were markedly different from other Jews living in Breslau for probably centuries, certainly decades. We were Yiddish speaking.
You know, in Yiddish is very, you speak the language. You don't, you know, it's a very, very oral language.
Spiel, spiel, alidale famir, spiel, alidale mit Hassen nicht gefiel. Nach einmal,
spiel. Mein Vater war ein solcher begeisterter Deutscher. Natürlich war er freiwillig im Ersten Krieg und Eiserne Kreuz. Ich weiß nicht, was er alles bekommen hat.
Ist gefallen als Opfer des Weltkrieges unter.
Ich habe noch ein Bild von meinem Großvater, der in Ratibor gelebt hat, der im Deutsch-Französischen Krieg gedient hat.
Die ganze Familie Heimann war ein Kämpfer fürs Vaterland, nur ich nicht.
Tutaj na skrzyżowaniu alejek mamy przykłady nagrobków, na których znajduje się wyłącznie inskrypcja w języku hebrajskim. Inskrypcje w języku hebrajskim oczywiście dotyczyły Żydów ortodoksyjnych, najczęściej przybyszy ze wschodu Europy.
Unter den deutschen Juden waren die sogenannten Ostjuden nicht sehr beliebt. Sie waren in großen Zahlen nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland eingewandert. Sie war nicht wie die regulären mittelständigen deutschen Juden angezogen. Sie benahmen sich anders.
The German Jews did not like the Ostjuden. They felt very loyal to the German government, was proud of Goethe and Schiller.
Mein Vater war einer der Direktoren vom Zentralverein jüdischer, deutscher Mitbürger jüdischen Glaubens. Ich war noch ganz jung. Jemand wollte mich werben für eine zionistische Vereinigung. Und wie der Mann kam, sagte mein Vater, wir sind Deutsche hier und wir haben keine Absicht, in Palästina von Malaria zu sterben.
Das sind so Eindrücke aus dem Leben der damals jungen Juden in Breslau, die sich absolut der deutschen Nation und dem Deutschtum zugehörig fühlten.
Natürlich, in dem Moment, wo man verfolgt wird, dann bekennt man sich sozusagen zu den Menschen. Das heißt, ich fühlte mich dann mehr oder weniger als jüdisch.
Juden waren ausgegrenzt, Juden mussten ihr eigenes kulturelles Leben entwickeln, den sogenannten Kulturbund. Das habe ich durchaus noch bewusst miterlebt. Dass viele sich jüdischen Jugendbewegungen anschlossen, viele nach damaligen Palästina gingen. Das Unglück war aber, was heute Menschen vergessen, dass damals Auswanderung eine unmöglich war. Das ging 1938 schon nicht mehr. Es gab Arbeitslosigkeit in allen Ländern. Nirgends waren Einwanderer erwünscht und gewiss keine Juden aus Deutschland. Und wenn man zurückdenkt, es war eine beinahe hoffnungslose Situation.
Da habe ich meinen Vater gefragt, was ist hier eigentlich los?
This is going to be very dangerous for us.
Es bereitet sich was vor, bleibt nicht zu Hause.
Es war eine kriegerische, da kann falsch sein, kriegerische Stimmung.
What am I going to do? Where am I going to sleep?
Hier kann man nicht bleiben, aber da war alles zu spät.
It became crucial, urgent, to find the way out.
Wie kommt man so schnell wie möglich raus aus Deutschland und wohin?
Running from Czechoslovakia to
Wenn die Grenze
nach
denen
oder
wenn
die Ukraine nach Amerika
wollen.
Schweden
nach Shanghai,
bei
niemandem.
Da würde es
natürlich noch schlimmer.
Meine Eltern konnten nicht rechtzeitig Deutschland verlassen. Wir wurden umgebracht im Juni 1942.
Nach Ausbruch des Krieges am 1. September 1939 verbot die englische Regierung die Einwanderung von deutschen Juden. Also der Plan, meiner Eltern nach Palästina zu kommen, er lief nun leer.
My father comes from a family of 5 children, parents, nobody, no cousin, nobody survived.
Mein Vater, der am Morgen der Kristallnacht verhaftet wurde und dann nach Buchenwald geschickt wurde, kam nach 3 Wochen wieder als gebrochener Mann zurück.
Sind die Juden von der Polizei von Litauen erschossen worden
mussten selbst die Gruben ausgraben und wurden dort erschossen. Und das war wahrscheinlich das Schicksal meiner Familie. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass sie nach Majdanek gekommen sind. Also ich habe es versucht zu erforschen, aber ich habe es nachher aufgegeben, weil es einfach zu schwer war.
My mother frantically tried to find a way at least to get my father out of Germany. That was the most horrifying moment for me to say goodbye to my father.
Die polnischen Juden verhaftet und geschickt nach Polen. Und wir haben uns als staatslose Bürger immer versteckt.
Wir wussten einen Tag vorher, dass es die Eltern nun ereilen wird.
Dass du dich an diesem Tag mit 20 Kilo oder 10 Kilo Gepäck da und da einfinden sollen, da gab es dann eine berüchtigte letzte Nacht.
Um 2 Uhr nachts kam er endlich und rief mich. Fatih war in dieser Nacht um 20 Jahre gealtert. Er diktierte mir in meinem Buch, was ich alles zu machen hätte, wie die Miete bezahlt wird.
Die Nacht ging voran und ich konnte dann nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt ins Bett gehen. Und habe die Anita mit meinem Vater allein gelassen.
Mutti hat viel geweint, denn sie hat wohl instinktiv gefühlt, dass es nun dem Ende zugeht und dass sie uns zum letzten Mal sieht.
Wir hatten seinerzeit gesagt, dass wir mit den Eltern mitgehen wollten. Und da hat mein Vater wohl gesagt, nein, das kommt nicht in Frage, ihr bleibt hier.
Ja, wir sollen nicht aufhören, unseren Eltern zu danken und so zu leben, als ob sie uns immer sehen könnten.
Und am nächsten Morgen hat man sie dann weggebracht und wie man sie dann geprügelt und mit gelben Stern durch die Straßen gejagt hat und sie dann bespuckt hat.
Das waren die Stimmen der Schwestern Laska.
Ich habe einen Menschen gesehen, der war zum Verzweifeln schön. Ich habe ihn gefragt, ob er dich kennt. Er gab mir eine Visite. Und dass er auf ein Zeichen warte, ist es positiv, dass Lola rennt. Du bist nicht allein. Ich habe einen Menschen gesehen, der konnte in die Zukunft sehen. Ich habe ihn gefragt, wollte mir die Wahrheit sagen, wer kann die Wahrheit schon ertragen? Ich hab die ganze Nacht vor Wut geflennt. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Hinter einem Müllcontainer wurde ich zum Mann. Ich dachte, dass das Liebe wäre. Und dann deinem Müllcontainer machte es noch Sinn. Das fühlte sich nach Leben an. Wohin? 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 Ich habe einen Menschen gesehen, er konnte die Menschen nicht verstehen. Ich habe ihn gefragt, ob er dich kennt. Er bettelte, rette mich. Ich hab gehofft, du rettest mich. Warum hast du dich bloß von mir getrennt? Du.
Der Regisseur des Films Wir Juden aus Breslau, Dirk Susius, war zur Vorstellung des Films nach Münster gekommen und ich konnte ihn vor der Aufführung befragen.
Also die Vorgeschichte liegt klar darin begründet, dass meine Partnerin Karin Kaper und ich einen Vorgängerfilm gemacht haben, aber das Leben geht weiter, der sehr persönlich das Schicksal halt einer Bauersfamilie, und zwar die Familiengeschichte von Karin Kaper mütterlicherseits, schildert, die aus Niederlinde, Niederschlesien vertrieben wurden. Und so haben wir auch damals, als wir drehten, die Enkelin der polnischen Familie, die den Hof bekommen hatte, in Breslau besucht. Und so hatten wir auch einen Zugang zu der Stadt. Und ehrlich gesagt ist jetzt diese Geschichte, wir sind Juden aus Breslau, an uns herangetragen worden von einer Mitarbeiterin, Maria Luft heißt sie, und sie ist beschäftigt im Bundesinstitut für die Geschichte der Deutschen in Osteuropa. Das ist in Oldenburg beheimatet. Und sie fand unseren Film so gut, diesen Aber das Leben geht weiter, dass sie ihren sehnlichsten Wunsch, sie kam zu uns und meinte, Karin Kaper und Dirk Susius, diese Geschichte, uns wurde die Idee von Maria Luft herangetragen, dass dieses Kapitel in der Breslauer Stadtgeschichte, nämlich das der vertriebenen jüdischen Bewohner, eigentlich noch unerzählt sei und dass das eine große Lücke sei. Und es gäbe jetzt eben noch so bis 20 noch lebende Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die auch damals alt genug gewesen sind, um sich auch wirklich noch zu erinnern. Also wir reden ja jetzt auch bei den Protagonisten, das sind alles Menschen zwischen 88 und 95. Und so war sozusagen für uns das eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben und haben dann, muss man sagen, sehr kurzfristig und auch dankenswerterweise, das läuft ja alles ohne Fernsehgeld, aber das BKM und namhafte Stiftungen haben sehr unbürokratisch schnell Geld zur Verfügung gestellt, weil wir mussten uns beeilen. Die Protagonisten leben ja alle nicht mehr im ehemaligen Breslau, sind in aller Welt verstreut. Sie leben heute in Amerika, in Israel, England, Frankreich. Nur einer lebt heutzutage noch in Deutschland, in Erfurt, Wolfgang Nossen. Und der war lange Jahre dann in Erfurt Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Also das war eigentlich so die Vorgeschichte für uns, uns an diesen Film heranzuwagen.
Dirk Susius sprach von den Schwierigkeiten, die heute doch hochbetagten Zeitzeugen, die über die ganze Welt verstreut sind, für den Film zusammenzufinden.
Ja, wir haben zunächst mal bei den Protagonistinnen und Protagonisten, muss man sagen, da geht es ja ab 88 aufwärts. Da sind berühmte Menschen dabei, wie Anita Lasker-Wallfisch, das war die Cellistin im Mädchenorchester in Auschwitz, ihre Schwester Renate Lasker-Habrecht. Der Ehemann war ja lange Jahre sozusagen auch Redenschreiber von Willy Brandt. Die hat ja auch bei der BBC dann Karriere gemacht. Dann große Historiker wie Fritz Stern, der uns leider als erster unserer Protagonisten im letzten Jahr verlassen hat, gestorben ist. Walter Laqueur, Günther Levy. Dann aber auch Unbekannte, also Menschen, die dann einfacheres Schicksal und einfacheren Lebenslauf hatten, wie ein Mensch, der dann, wie Elli Heimann, der dann 40 Jahre in Israel einfacher Bauer war. Also wir decken mit diesen Protagonistinnen und Protagonisten doch eigentlich das breite Spektrum zum Glück noch ab, als so ein Rundschnitt, so ein Querschnitt dessen, was es dort an Gemeinde gab.
Und die kommen alle aus Breslau?
Ja, alle. Also alle sind gebürtige Breslauer. Und das war eigentlich auch die Bedingung, die wir sozusagen gestellt haben, weil es ja auch, das wird man auch im Film sehen, der Film verharrt ja nicht nur in Breslau, sondern er beginnt in Breslau, er startet, er zeigt Breslau. Aber diese Menschen haben überlebt. Und es war ihnen allerdings nicht vergönnt, in Breslau weiterzuleben. Sondern sie sind verschlagen worden nach Israel. Mit illegalen Einwanderungen, mit Schiffen. Wie man das kennt aus den Bildern, die uns gegenwärtig sind. Sie haben dann Israel aufgebaut als Pioniere. Sie sind nach Amerika gegangen, haben sich durchgeschlagen. Menschen, die früher reich waren, mussten sich buchstäblich als Tellerwäscher und Putzkräfte sozusagen irgendwie über Wasser halten. Erst die Kinder, denen ging es dann wieder besser. Ja, so wie Fritz Stern zum Beispiel, klassisches Beispiel. Darum gibt es bei uns im Film im Grunde genommen drei wesentliche Schauplätze, nämlich Breslau selbst, dann aber auch das heutige Wrocław, dann eben USA, ganz viel in New York gedreht, und sehr großes Kapitel Israel, was, glaube ich, auch einen ganz großen Reiz des Films ausmacht. Er zeigt uns nämlich, was passiert, wenn man Flüchtlingen verwehrt, Annahme verwehrt, die Aufnahme verwehrt, wenn kein Mensch einen haben will. Ja, auf Deutsch gesagt, was für ein Schlamassel hat das ja auch in Israel geführt. Ja, keiner wollte sie ja aufnehmen, nirgendwo in der Welt.
Und dazu eben die Parallele zu sehen zu den heutigen Flüchtlingen.
Ja, das ist natürlich ganz wesentlich. Ja, was passiert mit dieser Abschottungspolitik? Ja, natürlich ist es nicht möglich, die ganze Welt aufzunehmen, aber auch gerade Deutschland hat ja wohl große Erfahrung auf diesem Gebiet und dürfte ja wohl auch anders herangehen, ja, an diese Thematik. Und ich glaube, da leistet auch der Film einen Beitrag, uns nochmal historisch das vor Augen zu führen, in welche Katastrophen wir reingeraten, wenn wir einfach armen, schutzbedürftigen Menschen einfach keine Zuflucht gewähren.
Ich denke, das ist ein passendes Schlusswort zum aktuellen Thema Flüchtlingspolitik. Und damit ist unsere heutige kombinierte Februar-März-Sendung am Ende angelangt. Wir sagen danke fürs Zuhören, Roswitha Möller Mikrofon und Lukas Wünnemann in der Technik. Wir hören uns wieder, eigentlich wie immer, am ersten Sonntag im Monat, das ist Sonntag, der 2. April um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Weg. Du steckst Neuland mitten in der Pubertät. Deine Unterschiede sind deine Qualität. Ein Nichtsweiland, deine Zukunft fing gestern an. Du bist ein Weiland, bereits jetzt und nicht irgendwann. Kein Niemandsland, du bist längst nicht mehr allein. Schritt, keine Zwänge, pack das Schicksal an den Schopf.
Erlösung, 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 Erlösung,